Er engagiert sich seit vielen Jahren für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Bereits als Kind kämpfte er gegen eine chronische Migräne, die ihn in eine Tablettensucht trieb. Mit ihm Zeit zu verbringen, ist wie ein Bad voller wunderbarer Emotionen. Denn er ist nicht nur ein sehr angenehmer Gesprächspartner, er hat auch unglaublich viel erlebt. Und heute haben wir ihn zu Gast.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk. Heute ist es wieder etwas Besonderes. Nicht nur, weil ich meinen Freund und Sidekick Martin dabei habe. Hallo Martin, wie geht's dir?
Hallo Angie, wie immer wunderbar und voller Vorfreude.
Das freut mich, die dürfen wir auch haben, denn wir haben einen Gast wieder mal. Und zwar ist das Max Ferdinand Huber. Ich kenne ihn schon viele Jahre und bin wirklich sehr, sehr froh, ihn zu kriegen, denn er ist sehr beschäftigt. Er schreibt Bücher, er macht alles Mögliche. Lieber Max, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Angie. Ich bin großer Fan und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Oh, das freut mich. Das freut mich. Du hast mir schon erzählt, dass du auch unseren Podcast ab und zu hörst. Und was lag da näher, dich endlich mal einzuladen? Max, ich kenne dich, aber die Leute da draußen wissen im Grunde jetzt noch gar nicht so viel über dich. Deswegen stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Max Huber. Als Max Ferdinand Waldmann schreibe ich auch Bücher. Also ich bin Autor, wie du es schon erwähnt hast, vielleicht auch Aktivist im queeren Bereich und für Diversität, Theatermensch und bekennender Migräne-Experte. Vielleicht nicht so ganz freiwillig, aber dafür mit viel Erfahrung. Im Hintergrund mache ich seit 13 Jahren Theaterprojekte mit queeren Menschen, mit Menschen mit und ohne Behinderungen in Landsberg am Lech und mache bei WIDA auch Beratung für queere Menschen in Krisenlagen. Also kurz gesagt, so eine Art wandelnder Beweis dafür, dass man sich nicht immer für eine Sache entscheiden muss. Genau.
Max, danke dir. Ich muss was Persönliches sagen. Ich kenne dich ja schon seit einigen Jahren und die ersten Jahre kannte ich dich nicht persönlich. Aber wir leben ja beide im Umkreis einer Kleinstadt hier in Bayern. Wenn ich dich gesehen habe, da war ich immer schwer beeindruckt von dir. Jetzt wirst du wahrscheinlich ein bisschen rot. Ich kenne dich ja und denkst ja, wow, what? Aber du bist so eine Erscheinung regelrecht. Also du bist sehr jung. Wie alt bist du, Max, im Moment?
Ja, 35, nicht mehr ganz.
Naja,
so
das jung, ist. Ich bin fast doppelt so alt wie du, Max, aber du warst damals schon, das ist ja schon über 10 Jahre her, da warst du für mich so eine Erscheinung in dem Stadtbild, wo ich mir dachte, wow, was der alles macht, wie er sich sichtbar auch zeigt. Du bist bekennend homosexuell natürlich, also queer. Du engagierst dich, du machst Projekte. Mich hat es wirklich als ältere homosexuell lebende Frau beeindruckt, weil da war ich noch lange nicht so weit. Was hat dich denn angetrieben, schon so jung, so früh dich wirklich sichtbar zu machen und dadurch ja auch angreifbar?
Also ja, falls es da um das Thema schon geht, so ein bisschen sprichst du das ja an, Motivation, Mut, denke ich. Es hat immer auch ein bisschen Mut dazu gehört. Ich denke auch dadurch, dass ich früh gemerkt habe in der Schule, dass ich auch anders war. Ich habe natürlich leider auch früh dann in der Schule Erfahrungen mit Ausgrenzung vielleicht auch so ein bisschen gemacht, ne, mit Diskriminierung, Mobbing nennen es viele, wenn man einfach auf das Thema angesprochen wurde. Und irgendwann später, ich sag mal so mit 15, 16, war es mir dann irgendwann egal. Dann dachte ich mir, ich stehe da jetzt einfach dazu. Da war es für mich ja eigentlich schon relativ klar, dass ich queer bin und bin dazu gestanden. Und das war für mich irgendwie ein besserer Weg und hat sich richtiger angefühlt als weiterhin, ja, zu versuchen, sich vielleicht zu verstecken oder wie man das ja bei vielen anderen Leuten kennt, die sich dann einfach noch nicht so richtig trauen. Und so ist es mir dann immer auch ein bisschen, naja, nicht komplett egal gewesen, was andere Leute sagen und denken. Aber ich denke, ich habe da sehr schnell oder sehr früh lernen müssen, ja, Sachen selber zu durchdenken und zu hinterfragen vor allem.
War es bei dir vom familiären Hintergrund schwierig, dich zu outen?
Sagen wir mal so, am Anfang war es ungewohnt, aber meine Eltern, vor allem mein Vater, waren dann schnell in der Lage und auch meine Mutter, das eigentlich schon zu akzeptieren. Weil es ist ja jetzt auch schon inzwischen 20 Jahre her, dass ich mich das erste Mal geoutet habe. Da war ich ja erst 15. Das war natürlich schon sehr jung. Und ich denke, für Eltern, gerade so im kleinstädtischen Raum, natürlich immer die Schwierigkeit, was sagen dann die anderen Leute, ne? Oder, ja. Aber sie haben es dann eigentlich sehr schnell auch akzeptiert und auch meine Schwester. Das war gar kein Thema.
Ja. Ich möchte nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß von dir ja auch, dass es nicht immer so einfach war. Aber bevor wir, lass uns noch mal zurück in deine Kindheit gehen. Du hast dann ein Buch geschrieben über etwas, was dich seit der Kindheit belastet und heute wahrscheinlich immer noch. Du bist chronisch migränekrank. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe mit Kopfschmerzen gar nichts am Hut.
Ja, also leider seit meiner Kindheit habe ich eigentlich schon die ersten Migräneattacken gehabt, hatte dann aber dazwischen sehr viel Zeit gar keine Migräne. Also ich leide an Migräne mit Aura, das heißt, ich sehe oft, bevor die Attacken kommen, so ein Lichtflimmern, so kleine Lichtblitze, das kann auch mal völlig ohne Schmerzen auftreten, aber in der Regel nicht viel später, so ein paar Stunden später, manchmal aber auch am nächsten Tag, gibt es dann einfach Migräneattacken, sprich starke, oft einseitig oder auch beidseitig pulsierende Kopfschmerzen, die hinter die Augen wandern und einfach sehr starke Schmerzen und auch Nervenschmerzen eigentlich im ganzen Körper verursachen können. Und da hatte ich die erste Attacke, wie du gesagt hast, bereits in meiner Kindheit. Dann hatte ich lange Pause während dem Abi und im Studium hat es sich dann leider wieder mehr gehäuft und wurde irgendwann leider sogar chronisch.
Und wie kam es dann dazu, dass du in eine Sucht geraten bist?
Ich denke, ich wollte einfach funktionieren. Also ich war ja immer begeistert mit Theaterprojekten im ehrenamtlichen Bereich, habe viel gemacht, viele Projekte, natürlich nebenbei auch studiert. Ich war im Vollzeit-Master, habe auch Vollzeit gearbeitet, damals als Sozialpädagoge im Jugendamt in Dachau. Das war einfach viel zu viel auf einmal. Ne? Ich konnte irgendwie nicht Nein sagen, nicht nur unbedingt zu anderen, sondern vor allem nicht zu mir selber, weil ich eben viele Interessen habe. Und ich denke, ich wollte einfach weiter funktionieren und habe dann einfach angefangen, ohne dass das so bewusst war. Natürlich nimmt man dann Schmerztabletten, dass das einfach immer häufiger wurde und irgendwann wahrscheinlich sogar fast täglich, damit ich einfach weiter funktionieren kann. Ne? Arbeiten, dabei sein, auch bei Geburtstagen, Treffen mit Freunden.
Also ich erinnere mich noch, ich bin damals oben im Landsberger Osten, war ich mit dem Auto unterwegs und habe dich gesehen auf dem Bürgersteig und habe kurz angehalten und gesagt, Mensch Max, wie geht's dir denn? Und du hast gesagt, ich komme gerade aus einer Reha, jetzt geht's mir wieder besser und dann später haben wir dann mal drüber gesprochen. Was hat dich denn dann, wenn du funktioniert hast und alles war gut, du konntest mit Party machen, die Tabletten haben funktioniert, warum ist es dann eskaliert oder was hat dich dazu gebracht, das zu verändern?
Man muss sich praktisch vorstellen, wenn ich jetzt Kopfschmerzen oder auch bei vielen anderen Schmerzen, ist es so, aber insbesondere bei Kopfschmerzen häufiger Tabletten nehme, dann wird ja die Hemmschwelle, dass man die nächste Schmerzattacke bekommt, immer weiter runtergesetzt. Sprich, irgendwann hat man schon das Gefühl nach einer Kleinigkeit, ich brauche jetzt schon wieder eine Tablette. Und der Kopfschmerz bleibt dann, wenn man das bei Migräne mehr als 10 Tage im Monat einnimmt, also sprich über eine längere Dauer bis zu 15 Mal im Monat, dann bekommst du irgendwann Dauerkopfschmerzen. Das heißt, ich hatte immer so eine Glocke, Glasglocke auf dem Kopf und da oben drauf setzen sich dann noch heftige Migräneattacken, sprich der Schmerz wird eigentlich immer stärker und so viel kannst du irgendwann nicht mehr nehmen, um das wirklich abzufedern.
Und dann hast du gesagt, jetzt ist Schluss damit und woher hast du gewusst, wie du da wegkommst?
Also die Neurologinnen und Neurologen, bei denen ich über die Jahre war, die haben das ja immer schon mal wieder angedeutet, ne, dass vielleicht mal so eine Schmerzklinik das Richtige war. Ich denke, man verschleiert da ja dann auch, wie viele Tabletten man wirklich nimmt vor ja. der Ärztin, auch vor sich selber. Irgendwann war mir dann aber einfach klar, dass ich mal so einen Status hatte, sprich eine ganz starke Migräneattacke, die über 3 Tage dauert. Ich glaube, das waren dann 10 Tage. Da hatte ich mir irgendwann gesagt, wenn das nochmal passiert, dann musst du wirklich in eine Klinik und dir mal professionell helfen lassen. Und das war dann 2023 wieder so eine Phase, so eine heftige. Und da ist dann die Entscheidung auch gefallen.
Und dann bist du in eine Klinik gegangen, wo du richtig 4 Wochen oder wie erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne so Reha, wie ich habe ein neues Knie bekommen und so. Aber wie ist denn so eine Suchtklinik? Sind da nur Tablettenmenschen oder sind da auch Drogensüchtige? Wie läuft das ab? Weil da geht man doch nicht so gerne hin, oder?
Also es war in meinem Fall eine spezielle Migräneklinik. Davon gibt es ja in Deutschland 2. Einmal in Königstein und in Kiel. Und ich war in der Nähe von Frankfurt in Königstein. Sprich, du hast dann dort wirklich nur Migräne- und Kopfschmerzpatienten, Patientinnen. Okay. Auch aus anderen Ursachen. Es gibt ja auch sowas, wenn jemand einen Hirntumor hatte oder einen Autounfall, dass dann ständige Kopfschmerzen auftreten. Also du hast dann schon auch Leute noch aus dem weiteren Spektrum. Aber wie gesagt, es geht immer um Kopfschmerz, um Migräne. Und also keine Drogenabhängigen, die gibt es in der Klinik nicht, außer das hängt irgendwie zusammen wahrscheinlich mit Migräne in dem Fall. Also man trifft dann schon seine Leidensgenossen und Genossinnen dort vor Ort. Und dann wird praktisch das entschieden. Man guckt sich an, wie viele Tabletten nimmt die Person wirklich. Da war ich dann einfach auch mal ehrlicher. Und die Chefärztin hat dann eben entschieden, eine Medikamentenpause, also das heißt ja in dem Sinne nicht Entzug, hat sich aber für mich genauso angefühlt, Medikamentenpause zu machen. Die dauert dann erst mal 16 Tage, der stationäre Aufenthalt. Genau.
Aber Max, die Migräne bleibt doch. Wie gehst du denn jetzt damit um?
Das war auch schon in der Klinik natürlich die Schwierigkeit, weil wenn du natürlich die Tabletten dann absetzt, kommen ja natürlich erstmal heftige Attacken. Der Körper oder das Gehirn wehrt sich ja natürlich auch dagegen. Das war sehr schwer, das auszuhalten am Anfang, weil ich, wie gesagt, über keine Techniken verfügt habe wie Entspannung. Ja, ich kannte zwar passive Entspannung, wie jetzt mal schwimmen gehen oder joggen, aber so aktive Entspannungsverfahren, wo das Gehirn mal wirklich ausschaltet, ne, ist ja sowas wie Meditation, progressive Muskelentspannung, das hat man dort alles gelernt. Also die hatten einen starken Fokus auch auf nicht-medikamentöse Verfahren. Und so habe ich dann zum ersten Mal auch gelernt, was das wirklich bedeutet. Progressive Muskelentspannung habe ich dann erlernt als Methode, die ich auch bis heute jetzt 2 Jahre später immer noch jeden Tag 2-mal anwende.
Also du beugst praktisch jetzt vor, um der Migräne aus dem Weg zu gehen. Und funktioniert es?
Ja, also sagen wir so. So halb. Es ist viel besser geworden. Die Anfälle, die ich habe, sind viel leichter. Ich habe es zum Beispiel in dem Jahr zum ersten Mal geschafft, bisher nur 6 Schmerztabletten insgesamt zu nehmen. Das ist natürlich sehr wenig, wenn ich das mit dem vergleiche. Es waren ja hunderte von Tabletten in einem halben Jahr davor. Also das ist stark runtergegangen. Es gibt bestimmte Antidepressiva, die einfach zur Schmerzdistanzierung dann eingesetzt werden, dass es einfach leichter wird. Also die Migräne ist viel leichter geworden. Aber ich habe natürlich pro Woche nach wie vor Anfälle, die kommen. Ja, also es gibt keine Woche oder 2, wo ich mal, das ist dann schon, dann läuft es richtig gut, wenn das mal wirklich 1-2 Wochen weg ist. Aber eigentlich kommen die schon wöchentlich, vor allem hier in Bayern mit den Wetterwechseln, gell? Da ist mir das natürlich erhalten geblieben, aber ich gehe anders damit um. Ich sage inzwischen wirklich auch Sachen ab, auch leider zu mir selber. Jetzt kannst du halt nicht schwimmen oder zum Sport. Leg dich hin, ich mache dann den Raum dunkel, versuche erstmal alles, eine kalte Dusche, Entspannungsverfahren und dann ist das viel milder, ne?
Wie geht dein Umfeld damit um? Also ich kann mir vorstellen, Freunde, ich weiß ja selber, wenn man zu oft absagt, bei mir hat es andere Gründe gehabt, dass ich sage, nee, ich will jetzt keinen Alkohol trinken oder so, da kriegt man ja dann auch ein bisschen Gegenwind. Oder wie ist es bei dir?
Also am Anfang, muss ich sagen, war es schon schwierig, auch für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich selber wollte ja die Erwartungen auch erfüllen des Umfeldes. Ne? Man will dabei sein, man will nicht absagen. Gerade bei Migräne hat man ja oft dieses Thema, es klingt dann wie so eine Ausrede, ne? Sag halt, wenn du keinen Bock hast, das kamen dann schon auch irgendwie blöde Sprüche. Aber ich glaube, mit dem Klinikaufenthalt wurde vielen dann schon auch klar, dass es ja auch ernster sein muss. Ja, es ist bei so unsichtbaren Geschichten immer schwierig, aber ich selber habe einfach aufgehört, mich da so viel auch zu erklären. Ne? Also man muss sich dafür nicht ständig entschuldigen, sondern einfach eine kurze Absage reicht. Ich kann heute nicht und fertig.
Das ist etwas, wo ich jetzt unsere ZuhörerInnen draußen auch aufmerksam machen will. Wir haben ja alle so Dinge im Leben, wo wir denken, wir müssen uns immer erklären oder wir müssen uns entschuldigen. Und Max, da bist du ein ganz tolles Beispiel, dass du sagst, nee, ich muss mich nicht immer erklären. Hast du irgendwie einen Tipp oder wie soll ich das nennen, wo du sagst, wenn ihr das beachtet, dann müsst ihr das auch nicht tun für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch so Sachen haben und dann gar nicht mehr rausgehen, weil sie schon denken, ihr Umfeld mag sie dann auch nicht mehr, weil sie immer die Extrawurst brauchen, hier beim Essen, Diäten oder was auch immer, man muss darauf achten. Und was kann man da machen, wenn man so eine Sonderbehandlung eigentlich braucht?
Also ich denke, es ist schon wichtig, sich ein unterstützendes Umfeld zu suchen und sich natürlich, so hart es jetzt klingt, auch von den Leuten einfach zu verabschieden, die da dauerhaft mit Unverständnis reagieren, weil ich denke, da kann es dann keinen guten Weg geben. Und die Freunde, die wirklich an deiner Seite sind, ja, wo das wahrhaftig ist, die verstehen das auch. Natürlich kann man dann mal sagen, schade, dass das nicht klappt, dann wird man schon einen anderen Termin finden. Aber ich denke, wenn da jetzt viel Druck aufgebaut wird von der anderen Seite, dann geht es ja bei den anderen Leuten auch immer nur die eigenen Erwartungen irgendwie erfüllt zu kriegen. Das ist ja keine Freundschaft. Und da musste ich mich natürlich schon auch von Leuten lösen. Die meisten haben das gut verstanden. Es hat halt ein bisschen gedauert, weil klar, die Leute sind es dann vielleicht auch erstmal nicht gewohnt. Wenn du immer überall hinrennst, dann weiß ja auch keiner, dass es dir vielleicht nicht gut geht, oder?
Ja, du rennst da offene Türen ein. Ich kenne das natürlich auch. Und gerade diesen Satz, wo du sagst, man muss sich dann einfach bei manchen Menschen auch trennen, wenn es nicht funktioniert, das ist leider so. Man macht es ja auch nicht absichtlich. Ja, das ist einfach, um sich selber da zu schützen. Max, du hast noch etwas getan. Das kann jetzt nicht jeder so einfach machen, denn du hast ein Buch geschrieben über diese Geschichte. Das Buch heißt Migräne, Mörderpuppe, Bericht einer Schmerzpille. Und wenn man das liest, wird man schnell merken, der Erzähler ist diese Schmerzpille. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und erzähl mal ein bisschen von dem Buch.
Also ich habe vor allem halt eine Möglichkeit gesucht, nach der Klinik das Ganze auch zu verarbeiten und bin dann auf diesen Storyteller Award gestoßen, wo das relativ einfach möglich war, im Selbstverlag ein Buch zu veröffentlichen und wollte eigentlich nur wie so ein Tagebuch das für mich selber online anlegen und habe diese Geschichte geschrieben. Irgendwann kam mir dann auch die Idee, eigentlich durch einen Zufall in den letzten 10 Tagen, bevor man das irgendwie noch abschicken konnte. Zuerst war es ja aus der Ich-Perspektive geschrieben, da fand ich es irgendwie ziemlich langweilig, wie so eine Jammergeschichte und dachte mir, oh, das will doch kein Mensch lesen. Und dann kam mir die Idee, das aus der Sicht der Tablette zu erzählen, weil ich einfach auch Humor reinbringen wollte. Ja, ich dachte mir, das ist immer gut, Sachen mit Humor zu behandeln. Ne? Dann kann man auch manchmal selber einfacher damit umgehen. Ich wollte es eigentlich nur für mich drucken lassen. Mir war gar nicht klar, wenn ich da auf Veröffentlichen klicke, dass das wirklich eine ISBN bekommt und im Handel ist. Dann war es aber so und dann dachte ich mir, naja, eigentlich brauchst du es nicht verstecken. Und es ist ja dann auch wirklich auf die Top-100-Liste gekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat.
Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Also ich fand es auch ganz, ganz klasse. Hab's auch da, obwohl ich mit Migräne nichts zu tun habe. Aber ich finde generell deinen Schreibstil schön und interessant und es gefällt mir. Das ist ja nicht das einzige Buch, was du gemacht hast.
Genau, ich habe dann später im nächsten Jahr ja auch noch ein Buch geschrieben über diese Erfahrungen mit Queersein, auch von anderen Leuten, also nicht nur aus meiner Perspektive, das auch in Geschichten, in Kurzgeschichten gepackt. Ne? Wie geht man damit eigentlich um? Wie fühlt sich das an? Und habe dann eben sozusagen wie kleine Rezepte erstellt und da dieses Buch geschrieben, eine Kugel Hass mit Zucker glasiert und habe da auch mal für mich nochmal viel verarbeiten können von diesen Erfahrungen mit Diskriminierung auch.
Ja. Und du schreibst unter dem Pseudonym Max Ferdinand Waldmann. Da hast du vorhin schon gesagt, das war der Name deines Großvaters, oder?
Mhm, genau, richtig.
Ist es so zufällig gewesen oder verbindet euch was Bestimmtes?
Also mich hat damals verbunden und auch tief geprägt, glaube ich, dass ich, als ich, ist ja leider verstorben, da war ich noch sehr jung, ich glaube 10 oder 11 Jahre alt, dass er versucht hat, bei seinem Lebensende noch ein Buch zu schreiben über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Er hat aber leider nur noch 7 Seiten geschafft und hat mir dann eben am Sterbebett eigentlich das mitgegeben, was mir dann viel später auch wieder eingefallen ist durch die Zeit in der Klinik, dass man Dinge nicht aufschieben soll. Sprich, wenn du was machen willst, wie ein Buchprojekt oder so, dann warte nicht irgendwie noch 20 Jahre oder 30, weil wer weiß, ob man das auch erlebt, wenn man jetzt das mal so anschaulicht, ja.
Jetzt ist ja kürzlich, ich weiß, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich darf dich alles fragen. Kürzlich ist dein Papa auch verstorben. Planst du ein Buch über Trauer?
Ja, das ist interessant, Angie, dass du mich fragst, weil tatsächlich schreibe ich an einem Buch, wo das thematisch mit aufgegriffen wird. Also es ist nicht das einzige, sage ich mal, zentrale Thema, aber spielt natürlich da, denke ich, schon mit rein. Gerade wenn wir dann Erfahrungen machen wie den Verlust der Eltern, das ist ja was uns auch tief prägt. Und es bietet sich natürlich auch immer an, das dann natürlich auch im Schreiben mit zu verarbeiten. Das hat ja immer auch was Therapeutisches für einen selbst. Ja.
Ja, Trauer ist ja auch so ein Thema. Da hatten wir auch im Podcast jetzt schon öfter, werden wir auch immer wieder aufgreifen. Das ist sehr präsent, finde ich. Gerade jetzt, egal in welchem Alter, sei es, ob es Menschen sind oder auch, du weißt ja, Max, kürzlich ist unser Hund verstorben. Das sind auch Trauermomente oder auch lange Phasen, die verarbeitet werden wollen. Jetzt hast du ja in deinem, wie ich trotzdem finde, jungen Leben schon einiges zu verarbeiten gehabt. Wie machst du das, Max? Ich weiß, du bist aktiv, du bist in vielen Vereinen, du spielst Theater. Wie schaffst du das denn alles?
Ja, das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Ich würde einfach sagen, solche Sachen, die einem dann auch wieder Mut geben und dir Kraft geben. Also das wollte ich eben auch noch sagen, gerade wenn man in so Phasen von Schmerz ist. Ich denke, wenn man die Sachen, das ist ja wie zu mir meine Freundin gesagt hat, die auch Ärztin ist, du kennst sie ja auch, Regina Kläger, in dem Moment, wo man in eine Arbeit oder etwas gerne tut, geht man nicht mehr in die Arbeit. Ja? Also ich glaube, wenn die Aufgaben dir wirklich Spaß machen, dann ist das was, was dir auch Energie und Kraft gibt und wie ein Lebenselixier wirkt. Und ich habe auch gelernt, wirklich bei Dingen zu hinterfragen, bei Projekten, gibt mir das jetzt Kraft oder gibt es mir keine? Und die mir keine geben, die habe ich auch einfach dann gelassen, weil ich gemerkt habe, dass da passt Kosten-Nutzen nicht zusammen. Ne? Auch wenn man was für andere macht, gibt es ja Dinge, wo du sagst, es gibt dir selber so viel Kraft und Lebensenergie. Und ich habe mich nur auf die Dinge natürlich jetzt konzentriert und anderes habe ich dann beiseite gelassen.
Aber jetzt muss ich mal ganz ja, naiv fragen. Du bist ja jetzt kein Millionärssohn, der sagt, ich mache nur das, was mir Kraft gibt. Du musst ja auch Geld verdienen. Wie hast du es dann geschafft, einen Job zu finden? Den machst du ja meines Wissens seit Jahren. Du bist ja nicht einfach, du hast ja nicht gewechselt dauernd. Wie hast du das geschafft, was zu finden, was dann deine Passion ist?
Also ich denke, wichtig ist auch Millionärssohn im Herzen sozusagen. Ich habe von meinen Eltern
viel
Unterstützung und Liebe auch bekommen, ne? Dass das nicht nur das Geld ist, was am Schluss zählt. Gleich weiß, was du meinst, man muss auch Geld verdienen. Ich glaube, dass man, wenn man engagiert ist, eben keine Angst haben muss, weil ich sehr viel durch die Reha, die ich dann gemacht habe, auch Unterstützung erfahren habe für meine weiteren Ausbildungen, auch über Förderungen wie jetzt Arbeitsagentur und so weiter, wo man einfach oft ja viel Schlechtes hört. Die machen aber auch ganz viel Gutes. Und da geht es mir wirklich gar nicht schlecht momentan. Und ich konnte das momentan alles mit meiner Ausbildung, ich mache jetzt diese Ausbildung für systemische Therapie und Beratung, so kombinieren, dass ich das eigentlich ganz gut hinkriegen kann zurzeit. Und das ist natürlich ein großes Geschenk, ja.
Das hört sich so toll an. Ich bin immer fasziniert, wenn du erzählst, wir treffen uns ja ab und zu, Max, weil es steckt unglaublich viel Arbeit drin und viel bewusstes Tun von dir, aber es kommt nach außen sehr leicht rüber. Also man denkt immer, das flutscht bei dir so. Ja, der schreibt mal schnell ein Buch, aber da steckt ja viel dahinter. Was mich interessieren würde, wir sind ja nun mal in einer Kleinstadt. Gibt es bei dir Situationen, wo du angreifbar oder wo du angegriffen wurdest, sei es jetzt durch die Bücher, durch dein queeres Leben, auch durch euer Theater, Randerscheinungen? Seid ihr in Landsberg? Ihr seid ja auch sehr provokativ in vielen Aufführungen. Gab es da mal ein paar Geschichten, die du uns vielleicht auch erzählen würdest? Ich möchte unseren ZuhörerInnen mal ein bisschen zeigen, auch dass es nicht immer ganz so rosig ist, ja?
In ja, unserem Leben. Ja. Also da hast du recht und das wollte ich auch noch sagen. Ich denke, es gibt dann schon Phasen, wo man einfach schwerer aus dem Bett kommt, ne? Wo sich alles mal schwieriger anfühlt. Ich glaube, ich habe in der Zeit jetzt einfach gut gelernt, wenn wir uns dazwischen natürlich viel entspannen und unsere Batterien wieder aufladen, sei es durch Entspannungsübungen, Schwimmen, rausgehen in die Natur, wenn wir wirklich wieder auftanken, viel schlafen, auch mal einen Tag gar nichts machen dann am Wochenende, dann gehen die anderen Sachen ja auch wieder lockerer. Ja? Mhm. Und zu der anderen Frage, ich meine, klar, schwierige Erfahrungen, die hatte ich in Landsberg auf jeden Fall. Allein, wie ich es ja angedeutet habe, in der Schulzeit früher, ich habe auch mal erzählt, das ist immer auch so eine Geschichte, die ich oft erzähle, aber ich wurde ja am Hauptplatz auch mal angespuckt von Leuten. Das ist zwar schon einige Jahre her, jetzt in der Heftigkeit habe ich schon länger nichts mehr erlebt, muss ich sagen, aber dann eher jetzt so im digitalen, im Online-Bereich. Also sprich Leute, die dir dann von anonymen Profilen bei Instagram halt eine Nachricht oder Kommentare irgendwie reindrücken, wo keiner weiß, wo kommt das jetzt eigentlich her. Das schon auch immer wieder, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit zumindest in Berührung gekommen, ja.
Wie machst du das mit so digitalen Angriffen? Also ich muss sagen, ich habe ja einen relativ kleinen Account und habe relativ wenig, wo ich mich ärgere, weil jemand so ein bisschen mir zu weit über eine Grenze geht. Aber ich ärgere mich trotzdem sehr und ich merke auch, ich habe eigentlich ein dickes Fell, aber das wird dann schon dünnhäutig. Wie machst du das? Ich weiß, dass du ein sehr sensibler Mensch bist, sehr feinfühlig, das greift dich ja an. Hast du da auch irgendwelche Tipps oder Ratschläge, wo du sagst, so habe ich gelernt, damit umzugehen, oder trifft es dich immer noch in Mark und Bein?
Also es trifft mich immer noch in Mark und Bein, so dass ich einfach sage, ich nehme das auf jeden Fall wahr und dann, finde ich, kann man es ja auch melden oder einfach löschen, ne? Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich aber auch ganz gut gelernt, sich dann eben nicht mehr so lange drüber zu ärgern. Weil da gibt es ja auch dieses Zitat, dass man sagt, jede Minute, die du dich ärgerst, sind 60 Sekunden Glück, die du verschenkst. Ja,
und ja,
das ist mir natürlich sehr genau, über was ich mich so lange auch ärgere. Und da muss ich sagen, das funktioniert schon auch besser. Oder das dann mal wirklich für sich aufzuschreiben und zu sagen, bewusst beschäftige ich mich jetzt mal 5 Minuten damit, verletzt mich das, schreibt das auf ein Blatt Papier, das kann man dann verbrennen, was auch immer damit machen, ne? Kann es auch jemandem erzählen, aber dann ist auch wieder gut. Also ich glaube auch für sich Orte schaffen und Zeiten schaffen, wo man sich dann damit beschäftigt, aber dann muss es auch wieder vorbei sein. Kann man sich auch einen Wecker stellen. Ne?
Ja, Finde ich klasse. Mir hat unsere, auch ein Talkgast, die Monika Schedin, hat uns mal erklärt, dass man sich ein Ärgerbudget einbauen sollte. Und zwar einfach sagen, wie viel Budget Ärger würdest du dieser Situation jetzt zuschreiben? 10 Minuten, 10 Stunden, 10 Tage, weil manchmal kann man ja wirklich, dann erzählt man es noch jemandem, dann kommt es wieder hoch. Wir wissen ja alle, Stress, Kritik und solche Dinge, das geht ja alles auf den Körper, ja. Und auch Migräne, ich meine, chronische Migräne ist da, aber die kannst du sicherlich anfeuern, jetzt im Negativen, wenn du dich immer wieder reinbegibst in sowas, ja. Deswegen, wegbleiben.
Vera Birkenbiel, ne, die auch sagt, ja. Aufschreiben ist besser, weil in dem Moment, wo ich es dir erzähle, von Queerfeindlichkeit, dann ärgerst du dich mit, dann hat sich unser Ärger ja schon verdoppelt.
Ja.
Und so geht es natürlich immer weiter. Das ist ja was, wenn ich es einfach immer weiter brennt und größer wird. Deswegen sagt die zum Beispiel auch, lieber aufschreiben oder versuchen das erstmal mit sich. Klar, das wird nicht bei allen Sachen gehen. Ist ja auch schön, mal mit einem Freund, mit einer Freundin zu reden, wenn was sehr belastend ist. Ja. Will ich damit nicht sagen. Aber ich bin inzwischen schon so, dass ich mir auch überlege, auch mit wem. Ja, weil wenn das jemand ist, der sich dann noch mehr aufregt, dann ist ja nicht geteiltes Leid, halbes Leid, sondern eigentlich doppeltes. Ne?
Dann platzt die Bombe richtig, dann kommt der Dritte dazu und dann ist der Aufstand da, genau. Ja. Was mich noch interessiert, Max, ich habe gesehen, du warst kürzlich im Fernsehen oder vor ein paar Monaten, glaube ich, war das, in einer Talkshow. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, warum wurdest du eingeladen und wie war das?
Ja, das war total spannend. Also ich wurde ja von einer Redakteurin angeschrieben, von dem Nachtcafé eben von SWR und ARD, diese berühmte Talkshow, die es ja schon seit vielen Jahren gibt, die einfach auch auf mein Buch gestoßen ist. Und das Thema war eben der Umgang mit Schmerzen.
Ja.
Und da musste ich natürlich nicht lange überlegen und wollte natürlich sofort dabei sein, weil ich das Format kenne und weil ich finde, dass das wirklich ein tolles Format, tiefgründig auch ist. Und dann bin ich eben nach Mainz gefahren, da wird es ja aufgezeichnet, genau, und war eben zu Gast in der Talkshow. Und es war unglaublich spannend, auch die anderen Gäste, Gästinnen, sich mit denen auszutauschen, die auch kennenzulernen und sehr inspirierend am Ende, ja.
Toll. Gibt es auch Kontakte, die sich weitertragen dann, wenn man da so war?
Auf jeden Fall. Also ich bin mit den meisten auch bei Instagram vernetzt. Man folgt sich dann gegenseitig und schaut wirklich, hat dann so ein Fenster auch in das Leben von anderen. Auch eine Gästin, die ja da war mit dieser seltenen Schmetterlingskrankheit, wo man dann für sich selber schon auch irgendwie sagt, ich meine, klar, man soll es irgendwie nicht vergleichen, aber man kann ja auch sagen, ich kann dafür für mich auch was rausziehen und sagen, guck mal, es gibt Leute, die tragen wirklich so viel oder so schwierige Sachen auch mit sich, ja.
Ja, das kenne ich. Man vergleicht ja schon gerne. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn man jemand ist, der sagt, Mensch, eigentlich ist meins ja gar nicht so schlimm, wenn ich da sehe, was der andere hat. Aber ich kann dir sagen, Max, das eigene ist doch immer sehr schlimm, weil es einfach aktuell in deinem Leben da ist und weil es dich bedrückt und weil du damit umgehen musst. Ja. Ich habe übrigens eine ganz tolle Geschichte mal gehört in einer meiner Ausbildungen. Da war eben so eine Klinik, da war eine Seminarrunde mit 10 Teilnehmern und alle hatten große Probleme. Und dann wollten sie natürlich, dass die gelöst werden. Und die Seminarleiterin sagte, okay, jetzt schreibt jeder bitte sein Problem auf einen Zettel und dann legen wir das alle hier in die Mitte. Und dann geht bitte jeder nach vorne und schaut gerne jeden Zettel an und nimmt sich einen. Und dann haben sie das gemacht, das hat ein bisschen gedauert, dann haben die alle die Zettel gelesen und jeder hat sich dann einen Zettel genommen, hat gelächelt und sie hat dann gesagt, so, und jetzt hat ja jeder wahrscheinlich das Problem genommen, das er lösen kann, ja, weil das war ja der Sinn der Aufgabe. Und dann haben die alle genickt und gelächelt und dann sagt sie dann, erzählt doch mal, welches Problem ihr jetzt habt. Und dann kam raus, dass jeder von den 10 sein eigenes Problem wieder genommen hat. Und kein anderes, weil er gemerkt hat, nein, das ist meine Hürde, das muss ich nehmen. Ja? Und das finde ich immer eine ganz tolle Geschichte. Da denken oft, die Dinge, die wir zu erledigen haben, die werden, das wird schon einen Grund haben, warum wir die kriegen, aber wichtig ist eben nicht wegzulaufen. Und du bist da ein ganz tolles Beispiel. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, diesen Mut zu haben, zu sagen, ich nehme es an. Weil was kann ein kleines Kind dafür, wenn es eine Krankheit hat, die einfach da ist, ja? Und du hast es angenommen und wirklich gehst wunderbar damit um. Das finde ich ganz, ganz toll. Das freut mich. Max, 2 verschiedene Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ein junger Mensch, Kind, hat mit dieser Migräne zu tun, die du hast. Was hättest du für einen Rat für die Person?
Auch wenn es schwer ist oder schwer wird, man kann lernen, damit zu leben. und lernen auch damit umzugehen, wie du sagst. Ich finde das eben das ganz Wichtige, auch wenn es mal außer Kontrolle läuft. Ne, man kann dann ja auch Bilder für sich finden, sieht man das eher wie einen Drachen oder manchmal wie eine Schlange, manchmal ist es dann vielleicht auch was Angenehmes. Dann würde ich sagen, es gibt Wege, die man finden kann damit auf jeden Fall.
Das spricht mir ja aus der Seele. Mein Satz auch in meinem Coaching heißt ja immer, wenn du etwas für unmöglich hältst, dann hast du nur noch nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, egal jetzt in welcher Situation. Verrat mir doch mal ein, zwei Sachen, das interessiert mich jetzt, die man auch umlegen könnte, egal welche Krankheit man hat, wo du sagst, das hilft mir ganz besonders. Weil du jetzt auch mit den Bildern, stell dir das als ein Drache vor, oder so, das fand ich jetzt ganz interessant. Gibt es so ein, zwei Techniken, die du uns verraten kannst?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall einmal das Schreiben an sich, emotionales Schreiben. Ich glaube, dass jeder Mensch schreiben kann. Das muss keine Geschichte sein. Es kann einfach auch mal sein, sich hinsetzen und alles auf ein Blatt Papier schreiben, was einem gerade so durch den Sinn geht. Das habe ich auch mal gelesen, ganz interessant vielleicht auch hier, das zu erwähnen, in einer Studie, die man gemacht hat mit zwei Gruppen. Also alle hatten sich vor kurzer Zeit mit HIV infiziert, also mit HIV-Virus, ne?
Ja.
In einer Gruppe, also beide Gruppen haben auch die Medikamente bekommen und alles war gleich sozusagen, aber eine Gruppe hat das emotionale Schreiben besucht und die andere nicht. Und im Vergleich zu denen, die mit den Medikamenten in der plus emotionale Schreibengruppe waren, konnte sich die Viruslast um 50% verringern, im Beispiel der anderen Gruppe, die nicht Schreiben ausprobiert hat. Ja? Das heißt, diese Sachen haben auf uns schon einen großen Effekt, glaube ich. Und viele Menschen haben ja dann, die trauen sich das nicht mehr zu, wenn man sich Kinder anguckt, die malen, basteln alle. Ich glaube, viele denken einfach, ich kann das nicht gut genug. Das erleben wir auch immer wieder in unseren Theaterprojekten. Ist das richtig? Darf ich das so machen, so spielen? Also man ist sehr stark an diesem Verschulischen. Das darf ich nicht. Das ist verboten. Ja. Und ich glaube, wenn man es transformiert, das ist auch der zweite Tipp, den ich hätte, damit wirklich was zu machen, sprich anderen Mut zuzusprechen, Projekte dann anzuzetteln oder irgendwie ein Buch zu schreiben, es kann so viel sein, oder ein Bild zu malen, dann, glaube ich, verwandeln sich auch Sachen. Ja,
ja, toller Tipp. Super, vielen Dank dafür. Meine zweite Frage angrenzend an diese, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass du geoutet bist, queer, du hast dich mit 15 geoutet. Was würdest du einem jungen Menschen, der jetzt vielleicht 10, 12, 13 sich nicht traut zu outen, ich weiß, die gibt es immer noch, weißt du am besten, was würdest du jemandem raten?
Ja, auch sich zu trauen, da sichtbar zu sein, aber auch nicht sich auf der anderen Seite von diesen Themen unter Druck setzen zu lassen. Also ich glaube, das Tempo, das muss man selber auch spüren, ja, nur weil dann viele auch jetzt ihr Coming Out haben, kann es ja trotzdem sein, dass es auch für einen jungen Menschen noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, das dann mit der Welt auch zu teilen. Und ich glaube, da muss man sehr in sich reinspüren, wann ist das der richtige Zeitpunkt auch für mich? Ja.
Gibt es da irgendwelche Hilfen, die du empfehlen könntest?
Ja, sich auch mit anderen Leuten zu vernetzen. Also sprich Beratung, das kann man ja auch anonym auch per Telefon in Angriff nehmen. Gell? Beratungsstellen, andere queere Vereine, kann ja auch in einer anderen Stadt sein. Sich das anzugucken, dass man sich nicht so allein fühlt. Mal guckt, wie leben andere Leute damit.
Ich habe eine Freundin, da ist der Sohn, der hat sich geoutet und alles, aber die leben in einer noch kleineren Kleinstadt wie wir. Und er sagt natürlich, Mai, wie soll ich hier auch jemand kennenlernen oder eine queere Gruppe? Was macht man da? Du bist ja auch aus dem ländlichen Bereich. Wie kann ich da Anschluss finden?
Ja, zum einen durch Gespräche, ne? Einfach an der Beratung oder auch erstmal am Telefon, um sich auch vielleicht langsam anzutasten. Ansonsten gibt es ja auch viele Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche. Das haben wir jetzt ja auch hier in Landsberg, oder für Jugendliche, die sich dann treffen im Jugendzentrum, ne? Und einfach mal zusammen backen oder einen Ausflug machen, ne? Was zusammen unternehmen.
Und was würdest du den Eltern raten? Also ich glaube, die Kids, die machen es dann ja vielleicht eh schneller. Aber hast du einen Tipp für Eltern, die vielleicht Ängste haben, ihr Kind könnte homosexuell sein?
Ja, auch da, sich auch eben Hilfe und Unterstützung zu holen, sich mal in Anführungszeichen beraten zu lassen. Das machen ja viele nicht. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man sich Bücher, Seiten im Internet anschauen kann. Ne? Das auch für sich ein bisschen rausfindet, warum macht mir das eigentlich so viel Angst, dass mein Kind jetzt vielleicht queer ist oder nicht der Norm entspricht. Ne? Es sind ja auch Ängste. Man will ja auch wahrscheinlich als Eltern das Beste für sein Kind, ne? Dass man das auch versteht, aber auch guckt, was steht da wirklich auf dem Spiel. Und dann natürlich auch, dass die Menschen wieder mehr ins Gespräch miteinander kommen. Ja, das ist auch sowas insgesamt, was mich beschäftigt. Nicht, dass sich jeder in seine eigene Blase zurückzieht und irgendwie immer radikaler wird, und alles grenzt sich immer weiter voneinander ab, sondern dass man auch wieder lernt, einander auch zuzuhören, ne? Auch wenn es mal unbequem ist. Es kann ja nicht immer alles nur rosig sein.
Sag mal, Max, KI geht ja immer mehr über den Tresen. Jeder kennt es ja und fragt alles Mögliche. Glaubst du, dass die KI da eine Rolle spielen könnte, dass man vielleicht als junger Mensch eine KI befragt, weil es halt anonym ist und sagt, wie kann ich damit umgehen? Was hältst du davon?
Also ich sehe natürlich gleichzeitig die Chancen, aber natürlich auch die Risiken, die es vielleicht mit sich bringt, weil man ja auch weiß, dass diese Chat oder diese Chaträume natürlich auch so programmiert sind, dass sie eher natürlich das auch sagen, was du hören willst, als dich zu kritisieren. Das sehe ich natürlich schon auch schwierig, wenn es um so allgemeine Sachen geht. Aber ich bin auch jemand, der gleichzeitig natürlich offen ist. Ich sage nicht, dass es eine Therapie ersetzt, aber es kann ja auch schön sein, wenn ich einen Ansprechpartner in einem Chat wie ChatGPT finde, wo ich auch mal über meine schwierigen Erfahrungen sprechen und das teilen kann, wenn mir bewusst ist, dass das eben kein Mensch ist, der da auf der anderen Seite sitzt. Ja.
Ich denke da viel drüber nach, weil ich arbeite auch mit KI im privaten Bereich. Das ist schon, ja, wie du sagst, Fluch und Segen zugleich. Also ich bin echt gespannt, wie das in vielen Jahren mal sein wird dann, ja, sofern ich das noch erlebe. Max, noch eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Wie empfindest du den aktuellen Rechtsdruck? Spürst du den aktiv in dem, was du tust?
Ja und nein. Also klar, weil wenn ich in dem Moment, wo ich für den CSD natürlich was mache, dann gibt es so auf der anderen Seite auch die radikalisierte Gruppe. Na, das waren, dass da ein paar Leute mal stehen am Straßenrand bei so einer Demo. Aber die anderen, die dabei sind, sind ja eigentlich offen und feiern das dann. Das heißt, da spürt man es eigentlich gar nicht so klar. Ich würde sagen, eher in Alltagssituationen. Sprich, wenn ich ins Freibad gehe, dass dann wirklich viele Leute, die um mich rumliegen, plötzlich halt dann immer wieder auch jetzt nicht nur über queere Menschen, aber auch über Ausländer schimpfen und über Migration und das sei doch die Übel für jedes Problem. Da kriegt man es dann so mit, finde ich, im Alltag ganz viel. Ja, also jetzt gar nicht so an Orten, wo ich dann aktiv bin oder auch bei unserem Theaterverein, da treffe ich ja Leute, die offen sind. Ne? Das ist ja dann eher so eine Bubble. Aber ich sag mal so, an den Rändern trifft man das schon ganz oft. Und auch dann, dass man da auch ehrlich einander zuhört, ja, und auch sich gegenseitig auch Raum gibt, statt sich zu radikalisieren und zu sagen, oh, mit dir rede ich doch jetzt gar nicht mehr, du Arschloch. Ne? Das ist ja dann auch so, dass das halt kommt als Reaktion, sondern auch zu sagen, wir müssen ja nicht in allem einer Meinung sein, ja. Aber es ist so dieses, nur die eigene Meinung zählt noch und muss gestärkt werden.
Ja. Mir passiert es auch. Ich war mal bei einem Mediator, als ich in der Asylarbeit tätig war. Und da ging es eben darum, dass wir gesagt haben, wie sollen wir damit umgehen, auch wenn im direkten Umfeld so kritisch darüber gesprochen wird. Und ich weiß noch einen Satz, den ich da mitgenommen habe, den habe ich bis heute bewahrt. Ich habe ihn schon mal im Podcast erzählt. Wenn ich im Gespräch bin, das hast du gerade ganz gut gesagt, vielleicht denkt man sich auch mal, Mensch, du Arsch, ja. Aber das bringt ja nichts, wenn wir dann die Fronten total hart machen, sondern vielleicht diesen Satz sich denken und auch sagen, bitte erklär mir mal, warum du so denkst. Ich würde das gern verstehen, aber ich sage trotzdem, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie du denkst und reagierst, ja, und agierst. Und damit kann ich immer ganz gut umgehen mit diesem Ganzen, weil Verstehen untereinander ist das eine, Verständnis haben ist das andere, ja.
Ja, und wie du eben sagst, dass man im Dialog bleibt, weil das ja kein Zeichen von Schwäche ist, sondern oft der mutigste Schritt überhaupt, ne, im Gespräch dran zu bleiben. Und ich hatte da auch ein Beispiel, auch wieder im Freibad, wo dann eine Dame, die ist nicht dem Thema Homosexualität an sich gegenüber abgeneigt, die ist da offen, aber sie hat zu mir gesagt, CSD versteht sie nicht. Sie findet, das ist ja so ein bisschen wie Fasching und versteht nicht, man will ja, dass es normal ist. Warum muss man sich dann so auf die Straße stellen und das so das andere dann betonen? Dann bin ich mit ihr ins Gespräch gegangen, aber wir beide waren offen und ruhig und habe ihr mal wirklich Beispiele erzählt, wie dieses angespuckt werden. Und sie war total schockiert, weil das kannte sie nicht. Sie wusste darüber nichts. Ne?
Ja.
Da ist es ja gelungen, dass man sich zuhört. Ich hätte jetzt auch austicken können, mit der rede ich gar nicht mehr, wenn du sagst, der CSD ist komisch oder so. Und da würde ich ihr halt auch ermutigen zu fragen, na, warum sagt die Person das überhaupt? Oder was für Ängste oder Interessen stehen dahinter? Ne?
Ja. Verstehe ich übrigens sehr, sehr gut und ich bin ja auch eine Generation, ich muss jetzt auch nicht ganz bunt und so auf einen CSD, aber ich möchte trotzdem dabei sein und auch Sichtbarkeit zeigen, ja, das mache ich natürlich in meiner Art, aber jeder ist da anders und das ist ja das, was wir zeigen wollen, dass jeder sein darf, wie er mag und so auch sein kann. Max, jetzt hast du eine wunderbare Chance, den Menschen da draußen etwas mitzugeben, was dir vielleicht am Herzen liegt. Eines davon nehme ich dir ab, nämlich, ihr Lieben, schaut euch doch mal um, egal ob ihr Migräne habt oder nicht, aber holt euch vielleicht mal das Buch von Max. Das eine heißt Migräne, Mörderpuppe, Bericht einer Schmerzpille. Das ist auch, wir verlinken es unten noch in den Shownotes. Und das zweite Buch von dir heißt Eine Kugel Hass mit Zucker glasiert. Sind Kurzgeschichten, Storyteller Award hast du damit gewonnen von Thalia. Und beides Bücher, die man wirklich gut lesen kann, die Spaß machen. Aber jetzt die Frage an dich. Was würdest du unseren ZuhörerInnen da draußen gerne mitgeben?
Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Thema mit dem wieder miteinander ins Gespräch kommen, ne? Sich nicht zurückziehen in die eigene Blase, im Kontakt bleiben, dass wir wieder lernen, einander auch mehr zuzuhören, wirklich, auch wenn es mal unbequem ist, ne? Also nicht immer die andere Perspektive gleich als Bedrohung sehen. Und da glaube ich einfach, dass wir viel mehr Räume brauchen, wo wir uns auch ehrlich austauschen können, so wie jetzt mit dir, ne? Dass man ohne Angst gleich in eine Schublade gesteckt zu werden, aber auch jemand anderen natürlich nicht gleich reinzustecken, ne? Und uns daran eben erinnern, dass Dialog ist keine Schwäche, sondern Mut.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Meine letzte Frage an dich, Max, die stelle ich manchmal meinen Gästen, weil ich glaube, dass sie emotional ist und einfach was Schönes, eine schöne Antwort kommen könnte. Was würdest du dem kleinen Max sagen, wenn du ihm einen Rat geben dürftest für sein Leben?
Humor. Also nicht aufhören zu lachen und das Lustige in allem zu sehen, da weiter auch dran zu bleiben, dass man auch in Tragik liegt, Komik, ne, und das eben weiter zu verfolgen. Das hatte ich ja übrigens auch von meinem Vater, ne, der bis zuletzt auf dem Sterbebett eigentlich so viel Humor noch hatte. Und das ist auch eine ganz große Energiequelle.
Toll, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Da ich dich kenne, kann ich sagen, du bist ein sehr ernsthafter Mensch. Du kommst für mich immer rüber wie jemand, der mit Bedacht durchs Leben geht. Deswegen, dass du sagst, Humor finde ich ganz toll, weil ich weiß auch, dass du einen ganz großen Humor hast. Ich kann euch da draußen raten, wenn ihr irgendwie hier im Umkreis lebt, nutzt mal die Chance, Max kennenzulernen oder bei Viva Randerscheinungen an Theaterkarten euch zu besorgen, wenn sie was machen, weil es ist wirklich ein Erlebnis, die ganze Truppe da kennenzulernen und auch den Max natürlich. Ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, lieber Max. Martin, wie hat es dir gefallen? Du warst so der Schweigende, aber ich habe mitgesehen, immer genickt. Und hast du an Max noch eine Frage oder bist du zufrieden, was wir erzählt haben?
Ich nehme Max Humor mit und freue mich auf die Tage, die mir noch bleiben.
Unser Martin. So alt bist du dann auch noch nicht, Martin. Hör auf. Lieber Max, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war wieder eine neue Folge von Angie's Talk. Heute mit dem wunderbaren Max Ferdinand Huber. Und ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen weiter unterhalten. Ich habe noch viel Fragen. Ihr da draußen, denkt dran, sucht Gespräche. Die Liebe ist groß. Die Liebe zu den Menschen, die Liebe, sich zu unterhalten. Lasst die Konfrontationen sein, sondern seid einfach nett zueinander. Alles Gute für euch. Tschüss. Tschüss, Max.
Ciao. Vielen Dank.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit Mu wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.